Wir haben ja ganz Anfangsjahr mal mit den Icons gestartet, mit den Symbolzeichen, die wir hier gerade sehen. Was ein bisschen aufzeigt, um was geht es in diesem Jahr. Es geht darum, auf Gottes Willen erkennen, Gottes Willen hören. Mutig. Mutig, das zu tun. Wenn wir wissen, dass es richtig ist. Und wenn wir da tun, mutig sind in dem, was wir tun, und da geht es heute ganz speziell, Jonathan, dann werden wir Gottes Segen erfahren und werden Salz und Licht in dieser Welt. Das ist mutig. Die Nachfolge mit Jesus hat etwas Radikales an sich. Ich finde es mega schade, dass der Glaube an Jesus oft mit so softigen Faktoren in Verbindung gebracht wird. Es stimmt auch, das ganze Beziehungsgeschehen und so weiter ist extrem wichtig, ist das Zentrum und so weiter. Und doch ist Nachfolge von Jesus etwas Radikales. Initiative und Risikobereitschaft sind geistlich wertvolle und notwendige Eigenschaften. Der Jonathan wird uns heute daran erinnern und uns ein bisschen herausfordern, um mutig etwas zu machen, mutige Entscheidungen zu fällen. 1000 vor Christus ist der Saul von den Stämmen von Israel zum König gewählt worden und er ist gesalbt worden von Samuel zum König. Der Hauptfeind in der damaligen Zeit waren die Philister. Die sind ihnen zahlenmässig und auch militärisch hoch überlegen gewesen. Gerade in dieser Zeit ist Israel von den Philister total entmilitarisiert worden. An dem schicksalshaften Tag, wo heute die Rede ist davon, sind 600 primitiv ausgerüstete Israeliten gegenüber Zehntausenden von bestens ausgerüsteten, hochgerüsteten Philister gestanden. Und so heißt es im 1. Samuel 3, Vers 22, so kam es, dass mit Ausnahme von Saul und Jonathan kein einziger Israelit am Kampftag ein Schwert oder ein Speer besaß. Alle anderen sind mit den Sensen gekommen, mit den Biel und so weiter, aber die nicht gut geschärft waren. Oder vielleicht irgendwelche Besen oder Aufnahmegeräte oder irgendetwas. Weil das Problem war, die Philister haben ein Berufsverbot verhängt über Israel. Und zwar hat es den Beruf der Schmiede nicht mehr dürfen geben. Die haben so quasi ein Embargo verhängt für Schmiede. Und immer wenn die Israeliten ein Gerät schärfen wollten, sei es ein Pflug oder irgendetwas gewesen, oder eben ein Schwert oder etwas, mussten sie zu den Philister gehen und zu einem horrenden Preis, 7 Gramm Silber ausgerechnet, mussten sie zahlen, einen horrenden Preis, haben sie ihre Geräte können, schärfen. Und damit haben die Philister die Israeliten völlig in der Hand gehabt. Sie hatten keine Chance gehabt. Das die Ausgangslage. Die Israeliten waren so eingeschüchtert, dass 80% der Israeliten desertiert haben. Die sind also ins Kriegsheer von den Philister gegangen und haben gegen Israel gekämpft. 80% der Israeliten. Übrig geblieben sind 600 Mann. Philister, man muss sich das so vorstellen, so ein Pass zwischen denen, da hinten eine Bergkuppe. Philister sind hinter dem Bergkuppe gehockt. Oben auf der Bergkuppe, oben hat es so eine Wache gehabt. Und dann so ein Pass und dann auf dieser Seite sind die 600 mickrigen Israeliten gehockt. Und dann heisst es im 1. Samuel 14 steht die Geschichte. Vers 1 heisst es, eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, also das ist der Sohn von Saul, vom König, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte Jonathan jedoch nichts, nicht, was er vorhatte. Der Jonathan trifft eine risikoreiche Entscheidung. Erinnern wir uns daran. 600 Mann gegen 10'000 hochgerüstete, bestens ausgerüstetes Heer von den Philister. Und er hat wieder das Zweite angegriffen. Im Gegensatz dazu, sein Vater, der König Saul, von ihm heisst es im Vers 2 und 3, Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Migron. Also nicht Migro, aber es hat ein bisschen etwas von Migro an sich. Ich komme noch dazu, aber Migron hat den Enden am Schluss. Und dann unter ihnen befand sich auch der Priester Ahia, der bei den leinenen Priester, der einen leinenen Priesterschurz trug. Ahia war der Sohn, ganz interessant, von Ichabods Bruder Ahitob. Also er wird definiert über den Bruder vom Vater. Also gleich wenn meine Kinder würden sagen, ich bin das Kind von Thomas, dem Bruder von Matthias. Speziell, ich komme nachher darauf zurück. Dieser war ein Sohn von Pinhas und Enkel von Eli, der als Priester des Herrn in Silo gedient hatte. Das ist der Kontrast. Der Saul hockt mit seinen Leuten passiv unter dem Granatapfelbaum. So quasi die Früchte wachsen fast wie im Migro ins Maul hinein. Und er liegt so im Schatten von diesen Bäumen in Migron. Er ist nicht der Ort, wo der Anführer von einem bedrohten Volk sein sollte. Gerade noch im Kapitel vorher hat sich der Saul angemessen oder hat die Anmassung gehabt, dass er selber das Opfer gebracht hat oder auch nur den Priester darf bringen, weil er nicht hat mögen warten, bis der Samuel kommt. Also dort hat er nicht mögen warten und da wartet er viel zu viel. Irgendwie merkt man, dass Saul ein Mensch aus dem Drittgarten ist. Er ist nicht mehr im Rhythmus von Gott gelaufen, er ist nicht mehr im Gleichschritt mit Gott unterwegs gewesen. Er hat zwar religiöse Sachen gemacht, aber er hat kein Vertrauen, er hat Gott nicht vertraut. Und jetzt komme ich auf den Stammbaum, der da aufgezeichnet ist, oder der da beschrieben ist. Das ist ja nie zufällig. In der Bibel ist ja nichts zufällig, gell? Er schaut, das ist mit dem Priester, mit dem Ahia, oder? Der steht da unten, der Ahia. Der ist auch unter dem Granatapfelbaum gesessen und hat da gewartet, was läuft. Sein Vater war der Bruder vom Ichabod, der Ahitub. Der Ahitub hat wieder einen Vater gehabt, das ist der Pinhas. Und dann, der Großvater sozusagen, ist der Eli gewesen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Weil der Pinhas und sein Bruder, der Hofni, das sind auch Priester gewesen, dort mal in Silo, dort wo die ganze die Bundeslade und die Stiftshütte dort war, das Heiligtum, wo Gott gegenwärtig war unter dem Volk, ist in Silo gewesen. Und die haben dort, sind Priester gewesen. Aber sie haben es nicht so gut gemacht. Sie sind, üble Geschichten haben sich da verbreitet. Und zwar haben sie Frauen vergewaltigt dort vor Ort. Und das Fleisch, die guten Stücke, die sie gebracht haben, das Volk gebracht zum Gottopfern, haben sie die besten rausgeschnitten, die besten Stücke, Sondergott und Filet und so weiter, und haben das selber gefressen. Das war der Pinhas und der Hofni. Das sind so üble Menschen gewesen. Und zur Strafe. Und zur Strafe sind sie im Krieg gegen die Philister sind sie gefallen, beide miteinander. Also, das ist ganz viel passiert. Eine ganze Generation ist nach einem Tag ausgelöscht worden. Und gleichzeitig sind sie nicht nur gestorben, sondern auch die Bundeslade, wo die Herrlichkeit von Gott und dem Volk repräsentiert, ist gestohlen worden von den Philistern. Wo der Eli das gehört hat, dass das passiert ist, der Vater von denen zwei, ist ja gerade auch tot umgefallen. Wo die Frau von Pinhas, da ist Frau Pinhas, die hat keinen Namen, aber die ist die Frau von Pinhas, die war in der Wehe, wo sie die Nachricht gehört hat. Die hat ein Kind geboren. Aber sie ist bei ihrer Geburt auch gestorben. Und die Frau, die bei ihr war, hat den Sohn Ichabod genannt. Das heisst, die Herrlichkeit von Gott ist von Israel weggegangen. Ichabod bedeutet, die Herrlichkeit von Gott ist nicht mehr da, der Segen von Gott ist nicht mehr da. Und der Ichabod, darum wird er dort genannt, der Ichabod, oder? Also ist keine gute Idee, um mal Kinder so zu taufen. Der ist mit dem König Saul unter dem Granatöpfelbaum gesessen und das bedeutet, die Herrlichkeit von Gott ist nicht mehr da gewesen. Das ist eine Tragödie. Die Herrlichkeit ist vergangen. Der Segen von Gott war nicht unter dem Granatöpfelbaum in der Passivität. Der Saul hatte einen klaren Auftrag gehabt. Vor allem am Anfang an, wo Israel in das Land Kanaan hineingegangen ist, hatten sie einen klaren Auftrag gehabt, dass sie das Land finden, wegbringen von dem Land. Und sie hatten die Verheißung gehabt, dass sie siegreich werden zu dem. Es war beides da, der Auftrag und Verheißung. Und der Saul ist in der Passivität verharrt. Könnte es sein, dass wir, Nachfolger von Jesus, die schon Nachfolger sind von Jesus, den Platz auch sehr gerne haben? Lieber passiv unter dem Granatöpfelbaum und warten, bis sich da mal irgendetwas passiert? Aber wer keine Entscheidung trifft, obwohl der Wille von Gott eigentlich klar ist, jetzt müsst ihr gut hören, wer keine Entscheidung trifft, obwohl der Wille von Gott eigentlich klar ist, der ist in Gefahr, Ikabod zu werden. Ich brauche jetzt also das Adjektiv von jetzt an Ikabod, oder? Das ist ein Adjektiv. Ihr wisst jetzt, was heisst. Der Segen ist nicht mehr da, die Herrlichkeit ist nicht mehr da. Wenn wir unter dem Granatäpfelbaum im Mikro sitzen, im Mikron sitzen, obwohl wir wissen, was Gottes Wille ist und wir tun es nicht, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir Ikabod werden. Und das ist viel gefährlicher, als mit Gott in der Kampfzone zu sein. Das ist viel schlimmer. Ikabod ist schlimmer, als in der Kampfzone zu sein, wo wir vielleicht ums Leben kommen. Also, so weit einmal. Dann geht es weiter. 1. Samuel 14, Vers 6. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Da ist ganz viel drin, in dem Wort unbeschnitten. Ja, wieder. Ich kann Ihnen heute nicht darauf eingehen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Seht ihr das Risiko, das eingegangen ist? Der hat überhaupt keine Gewissheit gehabt. Daher könnte sein, dass der sofort der Kopf kleiner ist, kürzer ist. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das war die Ausgangslage, wo der Jonathan eine Entscheidung getroffen hat, zum aktiv werden. Das ist ein Kamikazienunternehmen. Sagt man dem, hat man im Zweiten Weltkrieg gesagt, bei den Japanern, wo sie in so fliegenden Bomben die Schiffe, die die Amerikaner angegriffen haben. Kamikaze. Ein asymmetrischer Konflikt, das wäre gleich, wenn der Fürst von Liechtenstein die Idee hat, dass sie jetzt den USA angreifen, militärisch. Ungefähr in dem Ausmaß ist das gewesen, ein asymmetrischer Konflikt. Und wenn der Jonathan auf die Umstände geschaut hat, dann wäre er niemals gegangen. Es hätte keinen Grund gegeben, wenn er auf die Umstände geschaut hat, zu sagen, wir gehen los, es geht vorwärts. Aber er hat den Blick nicht auf die Übermacht von den Philister, auch nicht auf die militärische Überlegenheit oder die zahlenmäßige Unterlegenheit von ihnen gerichtet, sondern er hat Gottes Möglichkeiten vertraut. Er hat verkörpert, was im Psalm 20, Vers 8 steht. Manche Völker verlassen sich auf ihre Heere und Waffen, wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Und das Leben im Alltag ist nicht ganz ohne, aber heute, wir möchten bis da einen Schritt weiterkommen miteinander. Vielleicht wird der Herr uns helfen. Der Jonathan ist ganz viel Risiko eingegangen, ganz viele Initiativen ergriffen, er hat keine Sicherheit gehabt. Aber denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Übrigens, das Wort, das da helfen drin ist, das letzte Wort heißt Yasha, auf Hebräisch. Das kommt von Yeshua, was Hebräisch Wort für Jesus ist. Da steckt Jesus drin in dieser Geschichte. Ist so interessant, dass im Alten Testament immer Jesus schon drinsteckt. Also, eigentlich hat der Jonathan gesagt, Gott hilft uns durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, obwohl er noch nicht verstanden hat, dort mal, was er bedeutet, aber es ist schon drin. Der Jonathan ist bereit, für diese Sache zu sterben. Mit dem Sieg über die Philister, wo die Verheißung, dass der Sieg wird wahr werden, nur darauf gewartet hat, dass er in Besitz genommen wird. So zuversichtlich ist der Jonathan gewesen, dass sein Tun im Einklang mit Gott ist, dass er es riskiert hat, dass er gegangen ist. Und er hat nichts weiter gebraucht als ein Zeichen von Gott, geh weiter. Also er hat nicht das Zeichen gebraucht, geh endlich, sondern nur geh weiter. Da lesen wir im nächsten Abschnitt, und zwar 8 bis 10. Gut, meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Also da müssen wir ganz gut merken, das Zeichen von Gott hat er erst im Go erwartet und nicht unter einem Granatäpfelbaum. Erst im Go hat er das Zeichen von Gott erwartet. Nicht unter dem Granatäpfelball, das ist extrem wichtig. Der Jonathan verkörpert das Herz Gottes. Er lebt in der Übereinstimmung mit Gottes Ziel, mit Gottes Absichten. Gottes Absichten sind Fleisch und Blut geworden. Und der Jonathan ist die Person, die das Fleisch und Blut war, von Gottes Absichten. Anstatt Ikabod unter dem Granatäpfelbaum auf ein Zeichen wartend, ist er vorangegangen, so gut er es gewusst hat. Und Bestätigung ist mitten im Durchkommen. Kann es sein, dass wir oft zu Gott sagen, ich tue nichts, ich riskiere nichts und gehe nirgendwo hin, bis du mir ein Zeichen gibst? Haben wir uns nicht zu oft für die Bequemlichkeit, für den Komfort, für den Lebensstil, für das Leben im Migros entschieden? Und damit gerechtfertigt, dass Gott uns kein Zeichen gibt? Was würde passieren, wenn wir alle das erste Wort vom Missionsbefehl geht, als die einzige Erlaubnis würden betrachten, loszulegen? Wenn wir das als einzige Erlaubnis verstehen würden. Wie anders würde unser Leben aussehen, wenn wir von einem riesigen Ja, also von einem riesigen Nein würden ausgehen. Auch ohne spezielle Einladung ist niemand von uns ohne Auftrag. Jeder von uns, jeder, der Jesus Christus im Herz hat, hat den Auftrag, ein Repräsentant von unserem Herr auf dieser Welt zu sein. Jeder von uns. Oft, wenn wir behaupten, dass wir auf Gott warten, wartet Gott eigentlich längstens auf uns. Wir haben so eine Nein-Theologie entwickelt. Vielleicht kommt das aus dem Garten Eden, oder? Weil es dort so ein Nein gegeben hat, du darfst nicht von dem Baum essen. Aber wir vergessen manchmal, dass es tausend Optionen gegeben hat, die es ein Ja gegeben hat. Der Adam hat sich für das Nein entschieden, das stimmt. Aber es hat viel mehr Möglichkeiten vom Ja gegeben. Und so ist es auch im Leben mit Gott. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten vom Ja, die wir dürfen nutzen, die wir dürfen gehen, in Gottes Absicht, im Gleichschritt mit ihm, rhythmisch mit ihm vorwärts gehen. Vielleicht glauben wir kennen Gottes Willen nicht. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn Gott kein Wort mehr reden will, ich persönlich und wir alle, hätten genug da damit zu tun, das zu umsetzen, was wir schon wissen aus seinem Wort. Er müsste gar nicht mehr reden. Gott muss nicht mehr reden, er hat geredet. Seine Absichten sind klar auf dieser Welt. Sie warten darauf, dass sie Fleisch und Blut werden. Das ist wie wenn man lernt Skifahren, oder? Wenn man lernt Skifahren, glaube ich, dass man dann jemandem sagt, tu mal deine Ski in die Richtung legen, wo du möchtest fahren, wo das Ziel ist, und dann gib Vorlage. Oder das Problem ist immer, dass man zu viel Rücklage gibt, wenn man ein bisschen Angst hat. Aber tu die Ski in die Richtung, wo du weißt, dass es richtig ist, wo das Ziel ist, oder? Und dann gib Vorlage. Und so ist es mein Leben mit Jesus. Geh in die Richtung, wo du klar ist, wo du weißt, und gib Vorlage. Ich möchte ein paar Beispiele bringen, wo es vielleicht einfach dran ist, um einen Schritt zu machen. Vielleicht ist mein grosser Leidenspunkt, ich habe auch schon erwähnt, ist, bei dem Springen ist, ich glaube, man hat es auch vor dem Interview wieder gehört, ich glaube, wir sind wahnsinnig gut geworden da bei den Seta-Kirchen, dass sich Leute wohlfühlen. Könnte es sein, dass du unter einem Granatöpfelbaum sitzt und wartest? Dabei solltest du eine Entscheidung fällen, dein Leben mal ganz Gott anvertrauen. Endlich den Schritt einmal machen und sagen, mein Leben gehört dem Gott. Ich stelle immer wieder fest, und das seit Jahren eigentlich, ist das mein grosses Leiden bei uns in den Seta-Kirchen, dass ich ja sehr dafür stehe, die Willkommenskultur. Aber dass ich mir einmal leiden kann, man kann sich da so wohlfühlen und so viele soziale Interaktionen und dass man nicht mehr, dass das gar kein Thema mehr ist. Und man sagt, und jetzt gebe ich alles für den Jesus und lasse mich taufen und bringe das damit zum Ausdruck. Kommt aus dem vor dem Granatöpfelbaum führen und machen die Entscheidung. Weiteres, schenk dem Migranten in deiner Straße Zeit. Lieb deinen Ehepartner. Das ist so klar, gell, oder? Lieb deinen Ehepartner. Führ das Gespräch, das dran ist. Manchmal ist es so schwierig, oder? Den ersten Anfang machen, wenn du weißt, jetzt ist irgendwie genau in der Ehe oder brauchst du aus. Wenn du weißt, eigentlich müssen wir das einmal ansprechen, eigentlich müssen wir über das reden. Den ersten Schritt machen ist wahnsinnig schwer. Erzähl deinen Studienkollegen, erzähl deinen Schulkollegen, erzähl deinen Arbeitskollegen von Jesus. Es ist klar, der Auftrag ist gegeben. Es braucht eine mutige Entscheidung, die wir nicht wissen. Vielleicht wird Gott uns helfen. Vielleicht ist es auch peinlich. Und ich finde es so schwierig, gell? Ich bin auch ein bisschen besser. Ich mache im Moment so einen Online-Privat-Englisch-Kurs und dann habe ich dem im Reden, in der Konversation müssen erzählen, wie mein Tagesablauf ausgeht. Ich habe mich brutal darum ziert, der hockt Liverpool, aber der ist weit weg von mir, da kann man nichts antun. Ich habe mich ziert, um ihm zu sagen, dass ich am Morgen zuerst Bibel lese. Das ist so blöd. Ich denke, ich könnte dann komisch über mich denken und ich weiß auch nicht was. Das Problem ist einfach kaputt. Das Problem ist kaputt. Wir sind nicht berufen, Überlebende zu sein. Wir sind berufen, Eroberer zu sein. Wir sind nicht berufen, Überlebende zu sein, sondern wir sind berufen, Eroberer zu sein. Der Jonathan zeigt uns, dass wir die grössten Herausforderungen frontal angreifen sollten, anstatt davon zu laufen. Ich lese weiter, Verse 11 und 12. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese: Seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern. Also die haben gespottet, da vom Plateau oben runter. Seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen: Kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Und das ist Zeichen gewesen zum Gehen von Jonathan. Das war nicht das Zeichen, um sich wieder zurückzuziehen, Zeichen zum Gehen. Und das ist radikal. Wir haben über radikalen Glauben geredet, diese Woche, Florian. Der Jonathan zeigt uns, was radikaler Glauben ist. Nichts hat ihn können aufhalten, vorwärts gehen und das tun, was richtig ist. Er hat den ungünstigen Umständen und auch der Angst trotzt. Dann Vers weiter, Verse 13 bis 15. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. So tötete Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Eine halbe Furchenlänge vom Acker ist eigentlich ein Ochs hat an einem Tag 1600 Quadratmeter circa können pflügen und die Hälfte von 800 Quadratmeter ist das Plateau gewesen, sehr überschaubar, das wird hier berichtet, um zu zeigen, eigentlich hätte ich gar keine Chance gehabt. Mit 20 Mal 20 auf 40 Meter Verteidigung kein Problem, eigentlich. Da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Philisterarmee bei Michmas, Israel auf der Seite von Gibea, in der Mitte ein felsiges Tal. Die Wachposten auf dem Plateau oben und jeder Kriegsstratege würde sagen, du darfst nie von unten angreifen. Du hast keine Chance, wenn du von unten angreifst und erst noch in der Unterzahl bist. Um auf das Plateau müssen sie gelangen, sie auf allen Vieren müssen aufkriechen. Und das Plateau ist von 20 hochgerüsteten kriegserfahrenen Kriegern bewacht worden. Gerade die schwierige Variante war für Jonathan das Zeichen gewesen, dass Gott Philister Israels Hand geben will. Jonathan und sein Waffenträger sind also auf allen Vieren den Hang darauf gekrochen. Also man kann sich das vorstellen, der Königssohn auf den Knie. Keine Chance, um irgendwo noch das eine Schwert, das er hatte, überhaupt noch zu heben. Das ist drin geblieben, in der Scheide. Er hat keine Chance gehabt. Und so ist er vorwärts gegangen. Die Bibel ist so gut im Aufzeigen, dass nicht durch Heer, nicht durch Kraft, nicht durch menschliche Stärke Siegen errungen werden. Es ist Gott ein so grosses Anliegen, dass durch Schwachheit sein Wille vollbracht wird. Durch Schwachheit, durch Unterlegenheit. Die Gefahr von der Stärke, wenn man sich stark fühlt, ist ja genau, dass man den Gott vergisst. So wie der Saul ist ein gutes Beispiel. Und dass man dann den Segen von Gott nicht erfahren darf oder nicht erfahren kann, wie wir dann kaputt sind. Und dann heisst, da prallten die Philister vor Jonathan zurück. Der Aufprall, auf den hätte er sich einlassen müssen. Auf den Aufprall. Wer mit Gott vorangeht, der kommt in Konflikt mit anderen Kräften. Der Aufprall, der kommt. Wenn wir mit Gott vorwärts gehen, wenn wir uns den Herausforderungen stellen, dann kommt es zum Aufprall. Das ist nicht das Zeichen, dass Gott nicht mehr dabei ist. Wenn ich ein Gespräch zum Beispiel nur schon in der eigenen Ehe sage, jetzt möchte ich das Thema oder so ansprechen oder meine Frau möchte das ansprechen, dann gibt es zuerst einen Aufprall. Meistens nicht gerade so, ja super, endlich und so. Sondern es wird gerade mal ein bisschen schwierig am Anfang. Und auch in den grösseren Sachen, es wird manchmal gerade ein bisschen schwierig am Anfang. Wenn man mit Gott vorangeht, dann gibt es Konflikte mit vielen anderen Mächten. Das Reich Gottes kann sich nur in der Auseinandersetzung mit dem Reich der Finsternis ausbreiten. Die entscheidenden, gottgegebenen Momente für Menschen, die bereit sind, den ersten Aufprall aufzufangen, die sind da. Der Jonathan ist mit Gott unterwegs und der Gott mit dem Jonathan. Die Situation hat sich sehr schnell verändert. Jetzt ist nicht mehr der Jonathan und der Waffenträger gegen die Philister gewesen, sondern der Jonathan, der Waffenträger plus Gott gegen die Finden von der Absichten Gottes. Das war die neue Ausgangslage gewesen. Der Samuel schrieb dann, dass es grosse Verwirrung gehabt. Gegenseitig haben sie sich umgebracht. Weil der Jonathan ein Kämpfer von Gott war, ist der Gott ein Kämpfer von der Jonathan geworden. Und das, was in 2. Mose 14, Vers 14 steht, ist erfüllt worden. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Er hat nur müssen glauben. Er hat nur müssen glauben. Gott hat es tun, aber es hat den Glauben gebraucht von Jonathan. Glauben, wisst ihr, was Glauben ist? Glauben ist nicht ein Substantiv, Glauben ist ein Verb. Glauben ist nicht etwas, wo wir uns mega stark fühlen, wo wir drin haben, eine innerpsychologische Kraft und sagen, yes, jetzt kann man nichts mehr etwas antun. Glauben wir manchmal, wir müssen zuerst den Glauben aufbauen. Dass wir uns so stark fühlen, aber Gott möchte gar keine Stärke. Glauben bedeutet, auf Gottes Absichten einfach zu gehen. Gegen die Finden von Gott und Siegen erringen. Das ist Glauben. Das ist tun. Mutig sein, vorangehen, radikal sein. Der Saul, wo die Schlacht schon gut gekommen ist, ist ja gerade rechtzeitig dazugekommen. Um den Sieg für sich selber in Anspruch zu nehmen. Das ist also ein typisches Ding von religiösen Leuten. Der Sieg ist schon vollbracht gewesen, Jonathan hat es gemacht, der Saul ist dazugekommen und hat den Sieg für sich in Anspruch genommen. Hat vielleicht sogar noch Zeugnis gegeben im Gottesdienst. Aber er hat gar nicht geglaubt, er hat überhaupt nicht geglaubt. Er war längst ein Sieg kaputt gewesen und das König nicht mehr brauchbar. Und so heisst es dann, ein bisschen später im gleichen Kapitel, so rettete Jascha, der Herr an jedem Tag Israel und die Schlacht erstreckte sich bis über die Grenzen von Bet Aven hinaus. Hinter dem grossartigen Sieg war Jeshua, Jesus. Wie der Jonathan war auch der Jesus bereit, den ersten Aufprall einzustecken. Dort, wo er ans Kreuz gegangen ist, war er ganz alleine und hat den Aufprall, und er gesagt hat, ich bin alleine, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er den Aufprall eingesteckt. Er war ganz alleine am Kreuz. Gott bahnt durch bereitwillige Opfer von Einzelnen den Weg. Bevor Jesus gestorben ist, hat er gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist der Schlüssel zum siegreichen Leben. Das Vollbracht von Jesus ist der Schlüssel zum siegreichen Leben. Auf dieser Basis dürfen wir im Glauben vorwärts gehen. Wir dürfen im Glauben vorwärts gehen, den ersten Aufprall entgegennehmen und erfahren, wie Gottes Träume wahr werden. Vater im Himmel, danke dir von ganzem Herzen dafür, dass alles schon vollbracht ist. Du hast den Sieg errungen am Kreuz. Wir sehen ihn auf dieser Welt oft noch nicht, aber im Glauben dürfen wir Anteil haben an deinen Sieg. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns aufwächst unter dem Granatöpfelbaum, wo wir sitzen. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass du uns mutig machst, die Schritte, wo wir deine Absichten ja genau kennen, auch machen. Herr, dort, wo wir auf Zeichen warten, Herr, lass uns gehen und von dir das Zeichen vom Weitergehen erwarten. Herr, du weißt, was das für jeden Einzelnen da bedeutet. Ich bitte dich vor allem ganz speziell auch für die Menschen, Herr, die du mir so aufs Herz gelegt hast, die so gut sozialisiert sind, aber wie die Entscheidung für dich nicht getroffen haben. Das alles oder nichts, das all in. Ich bitte für die Menschen am Livestream, ich bitte für die Menschen da, Herr, ruf du Menschen zu dir. Es geht nicht darum, dass wir uns als Gemeinde wohlfühlen und gut aufgenommen sind und alles. Es geht darum, dass wir mit dir unterwegs sind. Dass wir im Glauben miteinander Land einnehmen können. Dort, wo du uns angestellt hast. Lass uns Werkzeug sein in deiner Hand. Amen.